Lange Wartezeiten auf Arzttermine, volle Wartezimmer dazu, steigende Kosten für die Gesundheit. Wir sprechen heute mit dem obersten Kassenärztechef Andreas Gassen über die Frage, ist unser Gesundheitssystem eigentlich noch zu retten? Oder anders gesagt, wie retten wir unser Gesundheitssystem, Herr Gassen?
Na, da gibt es verschiedene Punkte, an denen man ansetzen könnte. Sicherlich muss man manche Dinge auch ein bisschen entschleunigen. Die Wartezimmerdiskussion ist ja eine alte, sie wird dadurch nicht richtiger. Wir haben im internationalen Vergleich immer noch sensationell kurze Wartezeiten. Was wir allerdings mittlerweile erleben, wir erfahren einen relativen Ärztemangel. Auch die Ärztegeneration ist sozusagen in der Babyboomer-Generation zu verorten. Das heißt, etliche von denen gehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Ruhestand. Ob das in der Form an Nachwuchs sich dann darstellt, dass wir diese Lücken füllen können, wird man sehen. Und dann haben wir natürlich schon perspektivisch ein Problem.
Möglicherweise ist das in einigen Städten so, wie Sie es beschrieben haben. Wir wissen das beispielsweise hier aus Berlin immer wieder auch von Bildlesern, die ganz klar sagen, wir warten und warten auf Arzttermine, zum Teil 3 Monate. Es gibt auch Ärzte in Berlin, auch Fachärzte, die nehmen gar keine neuen Patienten mehr an. Die sagen, nein, wir haben einen Aufnahmestopp. Deswegen nochmal die Frage, also dieses Gesundheitssystem ist offenbar am Limit, aber wie retten wir es?
Naja, man muss schon sagen, das ist ja zum gewissen Teil auch vorgegeben. Jetzt bekommen wir eine feste Honorarsumme, das heißt, man hat eigentlich ein Budget eingezogen, um beliebig viele Arztbesuche von vornherein zu verhindern. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt schon zwischen 10% und 15% ihrer Leistung nicht bezahlt bekommen, dass sie nicht noch 10% mehr arbeiten. Der zweite Punkt ist, wir haben in Deutschland einen komplett barrierefreien Zugang zu allen ärztlichen Leistungen, hausärztlich, fachärztlich. Das führt natürlich dazu, dass viele Menschen sich auch ungesteuert in diesen Bereich begeben und dann möglicherweise auf Arzttermine warten, die sie eigentlich gar nicht bräuchten. Und wir haben tatsächlich eine relativ, Gott sei Dank, kleine Klientel, die Arztbesuch auch sehr weitlich nutzen und zum Teil 2, 3 Hausärzte aufsuchen oder 2, 3 Hals-Nasen-Ohrenärzte.
Die Deutschen gehen ja im internationalen Vergleich viel öfter zum Arzt als zum Beispiel in anderen EU-Ländern. Sind die Patienten auch ein bisschen selbst schuld, dass es eben Wartezeiten gibt, dass Ärzte bestimmte Behandlungen nicht sofort durchführen können? Müssen die Patienten in Deutschland mehr Eigenverantwortung übernehmen?
Also mehr Eigenverantwortung ist sicherlich richtig. Das gibt es auch sonst in keinem anderen Land der Welt, dass das nicht der Fall ist. Deshalb sind die Patienten ja nicht schuld. Das System ist halt so, wie es den Patienten angeboten wird. Und wenn natürlich auch politisch oder auch von Kassenseite kommuniziert wird, ihr bekommt jede Leistung zu jeder Zeit überall, dann gehen die Menschen natürlich selbstverständlich davon aus, dass das auch so ist, was erkennbar aber nicht zu leisten ist. Von daher plädieren wir ja schon seit langem für eine gewisse Steuerung. Das heißt, dass Menschen sich vielleicht zunächst mal auf eine Arztpraxis kaprizieren, die sozusagen für sie, das wird oft die hausärztliche Praxis sein, kann aber auch eine fachärztliche sein, medizinische Probleme erstmal abklopft und dann versucht, Behandlungspfade abzustecken. Und dadurch würden wir natürlich A, Termine sparen, denn dann würde die ein oder andere Untersuchung, die vielleicht gar nicht notwendig ist, nicht gemacht. Und die Menschen wären trotzdem möglicherweise sogar besser versorgt als vorher.
Also es geht um den einen Hausarzt, Sie sprachen das gerade schon an, sagten unnötige Arztbesuche. Wie viele Arztbesuche sind denn unnötig, wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Deutscher im Schnitt 10-mal im Jahr zum Arzt geht?
Man muss die Zahl ein bisschen relativieren, weil da sind natürlich auch die Besuche bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten drin. Das ist ja bei uns eine ganz große Besonderheit, dass auch diese Behandlungen von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Auch das gibt es in keinem anderen Land. Und naturgemäß geht man, wenn man zum Psychotherapeuten geht, da öfter hin. Also insofern treibt das natürlich auch die Zahl insgesamt nach oben. Viel problematischer ist das ungesteuerte Inanspruchnehmen von zum Teil sehr aufwendigen Leistungen oder Leistungen, die eben auch einen hohen Zeitaufwand haben.
Machen Sie mal ein Beispiel. Was sind Leistungen, die dann hohen Zeitaufwand bedeuten, also nehmen an, und auch überflüssig sind aus Ihrer Sicht.
Sie knicken vielleicht mit dem Fuß beim Fußballspielen und gehen nicht zunächst mal zum Orthopäden, um sich das anschauen zu lassen, sondern lassen sich direkt einen Termin beim Radiologen für den Kernspin des Sprunggelenks machen. Das ist in 9 von 10 Fällen in dem Zusammenhang wahrscheinlich eher unnötig. Der Termin wird vergeben. Der steht dann für einen dringenden Fall nicht zur Verfügung und so stapeln sich die Termine dann sukzessive.
Und wie müsste man genau dieses aus Ihrer Sicht Fehlverhalten jetzt kanalisieren, dass der Patient, dem das jetzt zugestoßen ist, dann erstmal zu dem richtigen Arzt geht, um die Wartezimmer und die Wartezeiten zu reduzieren.
Also bei akuten Ereignissen zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger, aber im Grundsatz kann man, glaube ich, schon von den Menschen erwarten und könnte das mit ihnen besprechen, dass zum Beispiel eine Praxis auserkoren wird, die die medizinischen Bedarfe dieser Menschen koordiniert. Das wird oft eine hausärztliche Praxis sein. Da die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, werden es auch oft die Gynäkologinnen und Gynäkologen sein, die das tun können. Haben sie eine chronische Erkrankung, ist es vielleicht der Neurologe. Der oder die Praxis kann dann genau sehen, was haben wir an Befunden, welche an Untersuchungen sind vielleicht in absehbarer Zeit notwendig und welche sind verzichtbar.
Und um wie viel könnte man die Zahl der Arztbesuche dann senken?
Das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, dafür müsste man es erstmal laufen lassen. Ich glaube auch, man muss das langsam an die Bevölkerung heranführen. Das kann man ja nicht über Nacht machen. Wir plädieren seit langem für Tarifmodelle, also auch unterschiedliche Modelle für gesetzlich versicherte Patienten. Diejenigen, die beispielsweise sagen, ja, das erscheint mir sinnvoll und logisch, würden in solche Steuerungstarife hineingehen. Das würde dann, wenn es tatsächlich Effizienzen hebt, natürlich auch mit Beitragsreduktion einhergehen können oder Beitragsrückerstattung. Und diejenigen, die sagen, es ist mir alles viel zu lästig, ich will hingehen, wo ich will und wann ich will, zahlen eben einen höheren Beitrag. Ich glaube, das ist kommunizierbar. Und die meisten Menschen wären schon in der Lage, dafür sich zu entscheiden.
Welcher Betrag schwebt Ihnen davor? Auf wie viel könnten Versicherte hoffen?
Das sind immer die Fragen, die man natürlich stellt. Jetzt muss man sich anschauen, was wird in solchen Systemen grundsätzlich gezahlt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Menschen wirklich sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, beispielsweise zu Präventionsleistungen gehen, aber nicht unnötig viele Ärzte in Anspruch nehmen, wird das sicherlich, könnten das dreistellige Beträge sein im Jahr.
Das bedeutet, also Sie sagen, man sollte dann wählen bei der Krankenkasse beispielsweise, nehme ich so ein Hausarztmodell und spare dann im Jahr beim Kassenbeitrag 200, 300 Euro beispielsweise?
Das wird Kassen individuell wahrscheinlich auch unterschiedlich sein, weil nicht jede Kasse gleich gut haushaltet. Und man könnte diese Tarife für ein Jahr zum Beispiel verbindlich machen.
Aber wären das Summen? Also über welche Größenordnung sprechen wir aus Ihrer Sicht, die man dann sparen könnte?
Ich glaube schon, dass das sich in einem Bereich von niedrig dreistelliger Eurobetrag sein könnte.
Und dann würde man wählen und würde sagen, okay, wenn ich so einen Tarif wähle bei der gesetzlichen Krankenkasse, dann muss ich immer zuerst zum Hausarzt gehen und ansonsten, wenn ich...
Oder zu der Praxis, die ich sozusagen zu meiner Anlaufstelle erkoren habe. Also wie gesagt, für die weiblichen Bürger macht sicherlich die gynäkologische Praxis durchaus Sinn, weil die ohnehin regelhaft aufgesucht wird.
Haben Sie Signale von den gesetzlichen Krankenkassen, dass so etwas auch auf deren Zustimmung trifft? Muss das geändert werden oder beispielsweise beim Gesundheitsminister?
Also von der öffentlichen Wahrnehmung der Krankenkassen würden die das zunächst mal ablehnen. Wenn Sie mit einzelnen Kassenvertretern unter vier Augen sprechen, haben einige Kassen da hohes Interesse dran, weil sie natürlich auch den Eindruck haben, dass ihre Kunden oder ihre Patienten durchaus an solchen Wahlmöglichkeiten interessiert werden. Also von daher glaube ich, das hätte durchaus einen Erfolg. Der Gesundheitsminister hat sich bisher diesem Thema verschlossen. Aber es ist eigentlich, das liegt auf der Hand. Ne?
Jetzt plant der Gesundheitsminister mit seinem Praxisgesetz, den Ärzten entgegenzukommen. Er hat gesagt, es ist jetzt einfacher für Patienten tatsächlich Termine zu bekommen und die Versorgung wird sich auch verbessern, so der Minister. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Das ist sicherlich der fromme Wunsch. Wir können das bei der aktuellen Ausgestaltung des Gesetzes noch nicht erkennen, dass das wirklich von substanziellen Vorteilen für die Praxen, dass davon auszugehen ist. Und das backt ja auch keine neuen Ärzte. Also im günstigsten Fall können wir dann sozusagen das aktuelle Angebot halten. Aber wir erleben ja eher, dass Kolleginnen und Kollegen früher aus der Niederlassung verschwinden, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal, es gibt so einen schönen Spruch, wenn man im Loch sitzt, dann sollte man aufhören zu graben. Wir müssen erstmal aufhören zu graben, bevor wir das Loch wieder auffüllen können.
Gehen Sie eigentlich gerne zum Arzt?
Naja, ich bin ja in der glücklichen Situation, selbst einer zu sein. Sie wissen ja, Ärzte gehen immer ungern selbst zum Arzt und dankenswerterweise bin ich auch gesund.
Das heißt aber, weil Sie sagen, Sie sind selbst ein Arzt, das ist bekannt, aber Sie können sich ja nicht für alles selbst behandeln oder würden Sie das dann machen?
Nein, also das würde ich natürlich nicht. Und ich bin tatsächlich jemand, der entsprechende Vorsorgeuntersuchungen auch wahrnimmt. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wir haben in Deutschland leider eine extrem schlechte Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen, das umso bemerkenswerter, als die ja für gesetzlich Versicherte umsonst sind. Weil das, glaube ich, ein wesentlicher Punkt ist, um viele vermeidbare Erkrankungen sich dann tatsächlich vom Halse zu schaffen.
Halten wir einmal fest, wenn wir über die Frage sprechen, wie retten wir unser Gesundheitssystem, schlagen Sie ein Bonusmodell vor, dass Sie sagen, gesetzlich Versicherte sollen sich eine Kasse wählen für einen Rabatt in mehreren 100 Euro Höhe und dann immer zu einem Arzt gehen. Was ist beispielsweise mit dem Thema Praxisgebühr? Wäre das auch ein Modell zu sagen, man steuert ein bisschen wieder stärker darüber, was Patienten selbst zahlen müssen?
Also die Praxisgebühr als Instrument war nicht besonders intelligent gemacht. Trotzdem hat sie sogar Steuerungswirkung entfaltet. Das ist schon bemerkenswert. Und wenn wir uns alle anderen Gesundheitssysteme auf dieser Welt anschauen, haben die fast alle Eigenbeteiligungskonstellationen. Und zwar auch bei gesetzlichen Systemen. Und ich glaube,
also wir kommen da nicht dran vorbei, würden Sie sagen?
Ich weiß auch nicht, ob man daran vorbeikommen muss. Die Politik erscheint mir in dem Punkt immer so, dass sie die Bürger eher für unmündig hält. Ich glaube schon, dass die Menschen in unserem Land sehr wohl abschätzen können, wie viel Selbstbeteiligung sie sich selber zumuten möchten, und sie sind auch in der Lage, verantwortungsbewusst zu entscheiden, vorausgesetzt, man gibt ihnen die Rahmendaten an die Hand. Also in allen Bereichen des Lebens erwartet man von den Menschen, dass sie für sich eigenverantwortlich handeln. Bei der Gesundheit werden sie so ein bisschen wie unmündige Kinder behandelt. Das finde ich persönlich schwierig.
Jetzt haben Sie gerade auch schon den Ärztemangel angesprochen. Darunter müssen dann im Zweifel auch die Patienten leiden, die längere Wartezeiten auf sich nehmen müssen. Jetzt plant die Ampel einen Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen. Zunächst mal für 3 Jahre gestaffelt. Glauben Sie, dass das ein Schritt ist, der dabei helfen kann, ausländische Ärzte und ausländische Pfleger ins Land zu bekommen?
Also offen gestanden, ob man ausländische Arbeitskräfte jetzt mit einem Steuerrabatt beglückt und Deutsche nicht, das ist eine Diskussion, die muss anderorts geführt werden. Ich persönlich hätte ja große Sympathien, beispielsweise Steuerrabatte für Menschen einzuräumen, die erstmals in Arbeit kommen oder lange nicht gearbeitet und wieder anfangen, um da einen gewissen Stimulus zu setzen. Um ausländische hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu locken, glaube ich, wird es nicht ausreichen. Deutschland ist aus vielen Gründen ein nicht besonders attraktives Arbeitsland. Und wir sehen ja auch, aus welchen Ländern der Welt tatsächlich Kolleginnen und Kollegen oder Pflegekräfte zu uns kommen. Das sind fast überwiegend Länder, in denen die soziale und politische Situation extrem schwierig ist. Da ist es hier immer noch netter. Wir erleben aber auch, dass ganz viele deutsche Kolleginnen und Kollegen zum Teil kurz nach dem Examen Deutschland verlassen, um anderswo ihre medizinische Tätigkeit aufzunehmen. Und interessanterweise sind das Länder, aus denen wir überhaupt keine medizinischen Kräfte nehmen. Also nehmen Sie Europa, Westeuropa, nehmen Sie die Nordamerika. Überall hingehen junge Kolleginnen und Kollegen, aber aus diesen Ländern kommt kein Mensch nach Deutschland.
Was würde jetzt dabei helfen, diese jungen Medizinstudenten denn in Deutschland zu halten? Ist es da bloß die Entbudgetierung oder sollte es da weiter schicken?
Nein, die Entbudgetierung ist sicherlich für frische
Können wir nochmal einmal genau. Ja. Entbudgetierung ist ein Fachbegriff.
Aber
was genau bedeutet Entbudgetierung?
Entbudgetierung
eigentlich?
Ist eigentlich das, was jeder aus seinem Berufsleben kennt, dass das, was ich als Arbeitsleistung erbringe, auch bezahlt wird. Das ist in der Medizin die große Ausnahme von der Regel. Da wird nämlich nicht jede Leistung bezahlt, im Mittel 10-20% der Leistung nicht. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum Praxen irgendwann mal aus reinem Selbstschutz.
Genau, um das einmal nochmal zu erklären. Also ein Arzt erhält einen Topf. Da ist Geld drin und aus dem bedient er sich entsprechend der Patienten, die er bekommt. Und wenn der Topf leer ist, gibt es manchmal noch Patienten, die aber trotzdem behandelt werden müssen. Und ich glaube, das ist das, was Sie ja kritisieren. Ja. Der Arzt macht das dann zum Ende eines Monats oder Quartals oft ohne ein weiteres Entgelt, weil der Topf schon leer ist, aber Patienten noch im Wartezimmer sitzen und natürlich behandelt werden müssen. Das ist
Man kann es ganz plastisch machen. Wir haben im letzten Jahr, wir haben mal so ein Zero-Pay-Day ausgerufen. Ab dem 15. November haben die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland umsonst gearbeitet. Also 6 Wochen lang bekamen sie für die Leistung kein Geld. Das ist schon skurril und da kann man natürlich nicht erwarten, dass die dann noch mehr arbeiten, als sie es ohnehin schon tun. Aber für die jungen Kolleginnen und Kollegen gelten ganz andere Dinge als ebenso wichtig. Zum einen, glaube ich, ist die Wertschätzung nicht übermäßig hoch, auch wenn sie oft formal vorgetragen wird. Aber wir erleben eben, dass im Nebensatz eigentlich immer Verpflichtungsmaßnahmen für Ärztinnen und Ärzte durchschwingen. Das gibt sich natürlich niemand, der gerade sein Examen gemacht hat und in allen Ländern der Welt mit offenen Armen empfangen wird. Wir müssen auch sehen, die Arbeitssituationen, in denen sich Ärzte wohlfühlen, finden wir sehr häufig nicht. Wir haben beispielsweise im Klinikbereich schlecht finanzierte Kliniken, wo bauliche Mängel, wir haben schlechte Personalausstattung. Es wird immer die Diskussion der Landärzte propagiert. Man will junge Kolleginnen und Kollegen zwingen, aufs Land zu gehen. Es gibt auf dem Land hochattraktive Regionen. Es gibt aber auch Regionen, wo niemand gerne arbeitet. Selbst die Menschen, die originär da gewohnt haben, gehen da weg. Und es ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet eine gut ausgebildete Klientel sich mit viel Werf an solche Landstriche heranwagen soll. Dafür muss einfach tatsächlich der Boden bereitet werden. Und da muss man auf breiter Front Attraktivität auch in abgelegenen Regionen schaffen. Dann kommen auch Ärztinnen und Ärzte.
Das heißt aber einfach deutlich mehr Geld für die Ärzte?
Es ist nicht nur Geld, es ist eine Kombination. Natürlich ist es eigentlich ein No-Brainer, um das neue deutsche Wort mal zu benutzen, dass man jemand, der viel arbeitet, seine Leistung auch bezahlt. In jeder anderen Branche wäre das völlig absurd, den Vorschlag zu machen, sie kriegen 10% weniger. Das ist bei Ärzten aber üblich. So, insofern ist das natürlich die Grundvoraussetzung. Ne?
Was heißt das, wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Patienten schauen, auch auf deren Beitrag, den die Patienten an die gesetzlichen Krankenkassen zahlen? Der ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen, ist auf einem Rekordhoch. Und wenn wir uns insgesamt anschauen, was ein Patient mittlerweile in Deutschland an Kosten verursacht, dann sind das knapp 6.000 Euro im Jahr. Oder man muss sagen, im Schnitt ein Bundesbürger verursacht 6.000 Euro Kosten im Jahr. Das ist fast doppelt so hoch wie noch vor 15 Jahren. Und diese Kurve, die geht ja weiter rauf. Also am Ende ist die Frage, wie viel Gesundheit kann sich eigentlich jeder Bürger leisten? Oder sind wir auf dem Weg, dann, dass wir sagen müssen, es kann sich gar nicht mehr jeder Bürger eine vollumfängliche Gesundheit leisten?
Doch, können Sie sich. Und wenn von diesen 6.000 Euro, die Sie als Zahl benennen und die in der Gesamtheit stimmt, entfallen ja noch nicht mal 10% auf die ambulante Versorgung. Das heißt, alle ärztlichen Besuche und alle ambulanten Behandlungen machen nicht 10% dieser Summe aus. Jetzt fragt man sich natürlich, wo bleibt der Rest des Geldes? Ein großer Teil tatsächlich steckt im Klinikbereich, der ja mit seinen 16 Millionen Fällen im Vergleich zu 560 Millionen in der ambulanten Versorgung fast 90 Milliarden im Jahr kostet, ohne die Staatshilfen, die außerdem
genau,
fließen.
Genau, da möchte die Klinikreform soll ja dafür sorgen, dass am Ende die Kliniken etwas sparsamer arbeiten, es auch weniger Kliniken gibt. Also da ist ein bisschen Luft im System. Aber die Frage, glaube ich, Herr Gassen, ist, müssen sich die Patienten darauf einstellen, dass Gesundheit noch teurer wird, um dieses Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, zu retten?
Ich glaube, man muss das Gesundheitssystem an der Stelle auch mal auf das reduzieren, was wirklich Gesundheitsversorgung ist. Und wir haben ja viele beitragsfremde Leistungen, die über die Krankenkassenbeiträge mitfinanziert werden. Wenn man die alle rausrechnen würde, würde da schon ein bisschen Luft entstehen. Aber ich glaube, man muss auch klar und deutlich kommunizieren, wenn wir eine Medizin auf dem Höhepunkt von Wissenschaft und Technik wollen, perspektivisch, und das für alle, unabhängig von Einkommen, Beruf, Alter, Wohnort, so was ich persönlich einen hohen Wert finde, dann wird das nicht zum Nulltarif zu haben sein. Das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Ländern. Da haben sie das nicht. Da gibt es doch sehr deutliche Unterschiede, was die Menschen an Gesundheitsversorgung bekommen können. Und wir kommen in Zeiten, wo individualisierte Medizin zunehmend Raum greift. Das heißt, sie werden sehr spezifische Behandlungen machen können für bisher möglicherweise gar nicht zu behandelnde Erkrankungen. Das wird ja nicht billiger werden. Insofern gilt es, glaube ich, dass wir versuchen, den Anstieg zu bremsen, dass man Effizienzreserven hebt. Aber ich glaube, wer sich hinstellt, sagt, es wird alles billiger, wenn wir 5 Reformen machen, der hat entweder keine Ahnung oder sagt bewusst die Unwahrheit.
Also es wird teurer. Bedeutet das am Ende auch für den einzelnen Bürger weniger Urlaub beispielsweise auf Mallorca, weil er das Geld sparen muss, um gesund zu bleiben und auch sich solche Gesundheitsdienstleistungen leisten zu können?
Ich könnte jetzt flapsig sagen, was ist denn wichtiger, Gesundheit oder eine Woche am Ballermann? Aber das verkürzt es ja unzulässig. Ich glaube, man muss den Menschen klar vor Augen führen, was ist denn wichtig? Und ich glaube persönlich, es ist für die Menschen im Land ganz entscheidend wichtig, dass sie gegen die großen Risiken abgesichert sind. Das heißt, jemand, der einen Unfall hat, der eine bösartige Erkrankung erleidet oder eine chronische Erkrankung, der muss sicher sein, dass er in dem Gesundheitssystem versorgt wird und nach dem neuesten Stand der Technik. Und das ist auch leistbar. Das kriegen wir auch hin, das haben wir bisher auch hinbekommen. Und dann kann man eben fragen, muss wirklich jede Kleinigkeit von der gesetzlichen Krankenversicherung sein. Es gab früher Töpferkurse von gesetzlichen Krankenversicherungen. Ich meine, da kann man über Sinn und Zweck sicherlich streiten. Homöopathie ist auch immer so ein Streitthema, auch wenn es am Ende des Tages nur ein paar Millionen sind, heißt es dann immer. Es sind aber halt ein paar Millionen. So, und von daher glaube ich schon, ich denke, wichtige Dinge, die müssen für alle völlig klar verlässlich abgebildet sein, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Und dann gibt es eine ganze Menge Sonderlocken, wo man beispielsweise über Eigenanteile vielleicht auch mehr Beitragsgelder generieren könnte, gewisse Komfortmerkmale, die nicht notwendig, aber nett sind. Und das funktioniert in anderen Lebensbereichen ja auch.
Also wir halten fest, abseits von dem Kassenmodell, das man sich wählen darf, auch mehr Eigenbeteiligung, also noch mehr selbst bezahlen.
Zumindest optional, ja.
Ein weiteres Gesetz, das der Minister auf den Weg gebracht hat, das seit 1. April in Kraft getreten ist, ist die Cannabis-Legalisierung. Alle Erwachsene in Deutschland dürfen Cannabis unter Auflagen konsumieren. Was halten Sie denn von diesem Gesetz?
Also ich glaube, es gab aus der Ärzteschaft zum Cannabis-Gesetz, außer vielleicht Herrn Lauterbach, wenn man dazu zählt, keine positive Bewertung. Das ist auch nachvollziehbar, weil das Gesetz in der Form, wie es jetzt verabschiedet worden, sicherlich bei Ärzten nur Stirnrunzeln hervorruft. Jetzt kann man sicher darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass der Cannabiskonsum bei Erwachsenen in der Vergangenheit strafbar war. Das hätte man sicherlich relativ niederschwellig regeln können. Was aber jetzt rausgekommen ist, ist ein Gesetz, was kaum umsetzbar ist. Wir sehen das an den vielen länderspezifischen Umsetzungsvarianten. Und offen gestanden, eine Menge Cannabis, die sie mit sich führen können, die dem, ich sag mal, Gegenwert von 80 Joints entspricht, ist ja nicht wirklich Tageskonsum. Sie würden ja auch nicht ihren ganzen Weinkeller in einem Anhänger mit sich rumschleppen, weil sie gerne mal ein Glas Wein trinken. Also das muss man sagen, sind natürlich groteske Ausformulierungen. Und insofern ist das ein Gesetz, was man sich wirklich hätte schenken können.
Gibt es jetzt nach 3 Monaten ein erstes Fazit, was Sie ziehen können, was die Kassenärzte ziehen können?
Also wir haben in der Vergangenheit gewarnt und wir werden das auch weiterhin tun. Wir werden mit Sicherheit eine Ausweitung des Konsums sehen, das ist ja völlig klar. Alles andere wäre ja überraschend. Wir werden, das befürchten wir eben und das sagen wirklich viele qualifizierte Fachleute, auch eine Ausweitung des Konsums in den jüngeren Altersgruppen gehen. Und es ist
nun, man das jetzt, können Sie das jetzt schon feststellen?
Und es ist nun mal klar, dass das, wenn Sie in jungen Jahren häufig und intensiv Cannabis konsumieren, dass das potenziell erhebliche Spätfolgen haben kann.
Aber es ist noch keine Auswirkung jetzt nach den ersten 3 Monaten feststellbar.
Na gut, im Moment ist es ja völlig unklar, wer wo was rauchen darf. Hier in Berlin war ja immer völlig wurscht. Insofern hat sich, glaube ich, da nicht so furchtbar viel getan. Das ist aber ein Problem, was wir in einigen Jahren in voller Tragweite sehen können.
Herr Gassen, dann zum Abschluss eine Frage. Wenn Sie mal krank sind, bisschen Schüttelfrost, bisschen heiser, Schnupfen, vielleicht auch ein bisschen Fieber, gibt es so das eine Hausrezept, was Sie dann anwenden und dass Sie unseren Zuschauern einmal präsentieren könnten?
Es gibt ja die etwas flapsige Aussage, eine richtig dicke Erkältung dauert mit Behandlung 7 Tage und ohne 1 Woche. Also in dem Fall sollte man tatsächlich symptomatisch behandeln, damit es einem subjektiv besser geht. Also in dem Fall vielleicht mal Nasentropfen, kalte Umschläge, vielleicht ein fiebersenkendes Präparat. Und man muss sich vielleicht überlegen, ob man direkt nach dem ersten Tag, wo man eine verschnupfte Nase hat, direkt in die Praxis laufen muss, denn in der Regel geht es dann auch so weg.
Aber so ein klassisches Rezept, wie eine Hühnersuppe beispielsweise oder
Wadenwickel. Die schadet sicher nicht. Oder eine Gemüsesuppe, wenn jemand kein Fleisch mehr isst.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Das war ein guter Tipp zum Abschluss. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Dr. Gassen.
Sehr gern.
Und auf Wiedersehen.